Deutschlandfunk Kultur. Tonart.
Jetzt reden wir über Jazz. Jazz, das ist ja für manche Menschen wie eine Religion. Das zeigt sich schon an der Art und Weise, wie über diese Musik gesprochen wird, an der Inbrunst, mit der Sammler ihre teuren Erstpressungen hüten und auch im Gesichtsausdruck mancher Musikerinnen und Musiker, wenn man sie auf der Bühne beobachtet. Dass der Jazz aber manchmal auch ganz reale Verbindungen zu religiösen Gefühlen und Erlebnissen hat, das zeigt ein neues Buch, über das wir jetzt sprechen können. Jazz und Spiritualität heißt es. Und geschrieben hat der Saxophonist und Komponist Uwe Steinmetz. Der ist jetzt bei mir im Studio. Schönen guten, Tag.
Guten Tag.
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Ja, Herr Steinmetz, wie sind Sie denn eigentlich auf dieses Thema gekommen, Jazz und Spiritualität? Sind Sie ein besonders spiritueller oder religiöser Mensch?
Also besonders spirituell bestimmt nicht. Ich glaube, wir alle sind als Menschen spirituelles Teil unseres Menschseins. Das analoge Sein und Werden, was uns ausmacht. Mit Religion habe ich trotzdem was zu tun. Ich bin so mit 20 Jahren als während des Studiums nach Indien gegangen, als Saxophonist und Jazzlehrer. Und dann hat mich die Spiritualität der indischen Musik sehr begeistert. Und dann auf Umwegen herum bin ich dann tatsächlich auch zu einer Religion gekommen, nicht zum Hinduismus, sondern zum örtlichen Christentum in den USA und Deutschland. Mhm. Und deswegen war es für mein eigenes Arbeiten jetzt, glaube ich, auch ganz gut, das mal zu reflektieren in Form eines Buches.
Mhm. Das heißt aber jetzt auch, dass diejenigen, die dieses Buch lesen sollen, dass die jetzt nicht unbedingt christlich oder spirituell angehaucht sein müssen?
Nee, gar nicht. Ich glaube, das ist mir das wichtigste Anliegen bei dem Buch.
Sie haben das Buch ja gegliedert in drei zentrale Kapitel: Fire, Truth and Prayer, also Feuer, Wahrheit und Gebet. Und daran aufgehängt gehen Sie dann durch die Geschichte des Jazz, ausgehend von der westafrikanischen Musiktradition im 16. Jahrhundert bis eben in die Gegenwart. Mhm. Warum haben Sie jetzt diese drei Schlüsselbegriffe gewählt? Was verbinden Sie damit?
Ja, das kam jetzt, ich habe ein halbes Jahr wirklich verbracht zu sortieren, was mir Musikerinnen und Musiker erzählt haben, was für sie Spiritualität im Jazz ausmacht. Und das waren Schlüsselbegriffe. Und mir ist dann selber erst beim Aufrollen der Jazzgeschichte klar geworden, wie eng die verknüpft sind in der Tat mit auch mit historischen Ereignissen. Also gerade beim Begriff des Feuers, was natürlich auch dazu führt, dass Instrumente mit Energie und unglaublichem Feuer gespielt werden und so weiter. Und auch zur Wahrheit, die dann viele gesucht haben nach dem Bebop in der Phase des Spiritual Jazz bis hin zum Gebet, was heute viele Künstlerinnen gerade aus Skandinavien auch von sich sagen, das soll ihre Musik beinhalten. Das sind so Kernbegriffe, die mir in den Jahren begegnet sind. Und ich wollte eigentlich genauer wissen, naja, was heißt denn das? Wie klingt denn das auch? Deswegen habe ich ja Hörbeispiele auch gesammelt.
Mhm. Genau, das Buch ist ja nicht nur jetzt ein Sachbuch oder ein Lehrbuch, sondern Sie schreiben im Vorwort, das soll eine Aufforderung zum genussvollen gemeinsamen Musikhören sein. Mhm. Wie funktioniert das konkret? Also ich höre ein Stück Musik und Sie erklären mir dann dessen spirituellen Ansatz?
Das habe ich versucht zu vermeiden, das ist natürlich immer das Schlimmste. Aber natürlich muss ich darauf hinweisen, in welchen Kontext das kommt. Aber ich hoffe, dass es so fluffig arrangiert ist, dass die Hörenden wirklich Zeit haben, sich darauf einzulassen und auch sich an was zu stoßen, anzuecken. Dann habe ich als Hilfe hinten noch so eine Hörbar angebaut, wo man wirklich zu einem Thema, zum Beispiel Gebet, dann halt fünf verschiedene Stücke hört, die auch sehr verschieden sind aus der Jazzgeschichte. Und das kann man alles, sollte man in Ruhe hören und einfach das Genießen, ich denke, Hören ist ein Geschenk in unserer heutigen Zeit, weil wir so viel zugeballert werden mit allen möglichen Sachen.
Also das ist wirklich ein Buch, für das man Zeit braucht. Das sind zwar nur 160 oder ein paar 60 Seiten, aber durch die ganzen Hörbeispiele wird es sicherlich zu einer etwas längeren Reise. Mhm. Wir können das ja mal ausprobieren mit zwei Hörbeispielen, die Sie angegeben haben. Immer ganz schön mit QR-Code übrigens, also dass man das dann auch gleich finden kann mit dem Smartphone. Mhm. Und zwar geht es jetzt zunächst um eine Aufnahme aus dem Jahr 1928 von Louis Armstrong und seinem Savoy Ballroom 5, St. James Infirmary. Das ist ja eigentlich eine Folkballade, die aber dann eben durch Armstrong zum Jazzstandard geworden ist.
I went down to St. James Infirmary, saw my baby there, stretched out on a long white table, so sweet, so cold, so fair. Let her go, God bless her, wherever she may be, she can look this wide world over. She'll never find a sweet man like me. When I die, I want you to dress me in straight leg shoes, box back coat and a studs and hat. Put a $20 gold piece on my watch chain, so the boys will know that I died standing pat.
Ja, Herr Steinmetz, wie drückt sich jetzt hier die Spiritualität von Louis Armstrong auf? Das ist ja eigentlich, in diesem Stück geht es ja eigentlich um einen Soldaten, der den Tod seiner Geliebten betrauert, glaube ich. Ne? Also.
Ja, ursprünglich stirbt er, glaube ich, selber daran, dass er zu einer Prostituierten ging, die selber krank war. Das hat sich ja, wie das so ist, bei Volksmusik so ein bisschen weiterentwickelt. In der Armstrong-Fassung ist andersrum. Da ist er sozusagen der seine Geliebte betrauert im Leichenschauhaus und dabei an seinen eigenen Tod denkt. Und in späteren Fassungen, die ich jetzt für das Buch hatte, ich eine spätere Fassung ausgesucht, wo ein bisschen mehr Platz ist, dank der Aufnahmetechnik. Die ist, glaube ich, aus den 50ern. Und da singt Armstrong die letzte Strophe ganz anders. Das fängt ja an wie ein typischer Blues mit Klage. Eben über die Verflossene. Und dann gibt es einen Übergabemoment, der für Armstrong authentisch war, weil er eben sehr aus der schwarzen Kirchentradition kam und das für ihn auch zusammengehört. Er hat oft darauf verwiesen, dass Jazz wie Kirche ist, was auch immer das dann genau heißt. Aber für ihn war die Selbstverständnis im Text, glaube ich, klar, was er meint, wenn er sagt, ich gebe dich jetzt in Gottes Hände. Und anschließend singt er diese letzte Strophe, besonders bei der späteren Aufnahme, schon sehr selbstironisch. So. Weil es ist ja auch ein ziemlich anmaßender Text. Er war irgendwie der coolste Liebhaber für diese Frau und später will er beerdigt werden wie ein King. Und damit spielt er, und das zeigt für mich eigentlich die große Leichtigkeit, die manchmal ja Christen angesichts der Auferstehungshoffnung tatsächlich haben, die man Armstrong auf jeden Fall abnimmt. Das ist halt authentisch, so wie eine Trauerfeier in New Orleans.
Sie haben jetzt schon gesagt, dass er ja auch sozusagen diese Verbindung von Jazz und Kirche schon auch gezogen hat. Also genau. Da steht auch ein schönes Zitat, da sagt er, Musik ganz gleich, welcher Art sie ist, kommt immer von den alten heiligen Kirchen. Das heißt, das war eigentlich für ihn zumindest schon immer da.
Genau, das war so eine Art Gottesdienst, das Musik machen. Und das war mutig in seiner Zeit, darauf weise ich auch hin. Es gibt ja viele Ethnomusikologen, die jetzt auch darauf hinweisen, dass Jazz so eine merkwürdige Musik war, die sich sehr schnell emanzipierte. Merkwürdig im Sinne, dass sie auch für ihre eigene Community zu abstrakt wurde. Und Armstrong blieb bis zu seinem Tod ein großer Brückenbauer zur Tradition, selbst zum Gospel, zum Spiritus. Das war ihm unglaublich wichtig, weil das eben Teil der Kulturtradition war.
Mhm. Wir hören mal noch ein zweites Hörbeispiel aus diesem Buch Jazz und Spiritualität. Und zwar ist es diesmal was ziemlich Aktuelles. Aus dem Album Promises, gewissermaßen ja das musikalische Testament des großen Saxophonisten Pharoah Sanders. Das hat er 2021 veröffentlicht, also ein Jahr vor seinem Tod. Sie haben jetzt hier beim Hören schon die Augen geschlossen, um das sozusagen spirituell aufzunehmen. Also welche spirituelle Erfahrung spricht für Sie aus diesen Tönen, Herr Steinmetz?
Naja, es ist eine ganz besondere musikalische Form, also ein bisschen erinnert vielleicht an Minimal Music mit Variationen, die vom Orchester und Elektronik immer wieder dieselben Motive bespielt und dazu improvisiert dann eben Sanders ganz sparsam, aber ganz innig. Und für mich ist das wie eine Meditation über das, was uns Menschen vielleicht manchmal an die Ewigkeit erinnert, zum Beispiel am Meer sitzen, was ich als Norddeutscher sehr schätze. Oder in den Himmel gucken oder in Schneefall wie jetzt. Also dieses Kontinuum, was immer weitergeht, sich aber immer ändert und was wir doch irgendwo festhalten müssen, das ist für mich die Intensität von diesem Klang von Sanders, wo er reingeht und sagt, nein, ich halte jetzt für eine Sekunde diesen Klang fest. Und das hat mich sehr fasziniert bei dem Album.
Wie ist das eigentlich, wenn man sich jetzt über längere Zeit intensiv mit Spiritual Jazz auseinandersetzt? Verändert sich dadurch auch die eigene Spielweise? Sie sind ja selbst auch Saxophonist, spielen unter anderem mit ihrem Duo Waves oder auch mit dem NDR, mit der NDR Big Band. Also hat das jetzt Sie zu einem anderen neuen Musiker gemacht?
Ja, es verändert sich ja konstant. Also ich glaube, bei mir gehört es dazu, dass ich auch mit Worten versuche zu beschreiben, was mich als Musiker ausmacht. Das muss ja nicht jeder. Aber für mich ist das hilfreich, ist quasi wie Üben. Das Hören ist wie Üben und auch das drüber nachdenken ist wie Üben. Das hilft meinem Klang und auch mein Filter. Was spiele ich denn eigentlich?
Also dann hat sich das für Sie auf jeden Fall schon mal gelohnt und für alle diejenigen, die jetzt neugierig geworden sind, Jazz und Spiritualität, so heißt das Buch von Uwe Steinmetz, über das wir gerade gesprochen haben, erschien im Claudius Verlag, 167 Seiten mit vielen Hörbeispielen, kosten 20 Euro.